Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Beim Stichwort Moor denken manche vielleicht an Geschichten wie Sherlock Holmes und den Hund von Baskerville, andere an unwirtliche Gegenden, Mücken und Morast. Jahrzehntelang wurden Moore trockengelegt, um sie gangbar zu machen und um Torf abzubauen. Heute ist aber klar, die Moore müssen wieder vernässt werden, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch im Baltikum, wo es viele Moore gibt. Und dorthin, genauer gesagt nach Litauen, hat sich mein Kollege Michael Stang begeben und ist stecken geblieben. Wie er samt Mikrofon wieder rausgezogen werden konnte und was es noch in Litauens Mooren zu erfahren gibt, hören Sie jetzt.
Wer in die Sahara reisen möchte, muss nicht erst bis nach Afrika fahren, sondern kann dies auch in Europa machen, im Baltikum.
Welcome to Sahara in Lithuania.
Gut 2 Autostunden gen Norden von Litauens Hauptstadt Vilnius entfernt, nahe der lettischen Grenze, befindet sich ein Torfmoor mit dem berühmten Wüstennamen.
Der Name Sahara geht darauf zurück, dass dieses Moor mehrfach von Bränden betroffen war und danach sah alles wie eine Wüste aus.
Ich bin mit Leonasia Rasius und Jurate Sensikaite unterwegs. Bevor wir ins Moor gefahren sind, haben wir bei einem Baumarkt gestoppt, weil ich als Reporter keine Gummistiefel dabei hatte. Doch die sind dringend nötig. Nach ein paar Metern im Moor stapfen wir durch Wasser, also keine trockenen Wüstenzustände. Sahara wird nass. Dieses Versprechen gab die Expertengruppe Live Peat Restore. Das Moorgebiet mit 88 Hektar Größe wurde vor 80 Jahren entwässert. Danach wurde Torf abgebaut und mehrfach durch Feuer beschädigt. Dann lag das Gebiet mehr als 40 Jahre lang brach. 2020 begann das internationale Team damit, das Moor wieder zu vernässen.
Wir haben die Birken größtenteils entfernt. Diese Bäume wachsen dank der Entwässerungsgräben, sobald der Torfabbau eingestellt wird. Gäbe es diese Gräben nicht, könnten hier auch keine Bäume wachsen.
Um wieder ein funktionierendes Moor zu bekommen, müssen zunächst die Entwässerungsgräben zugeschüttet und Abläufe mit Lehmplompen verschlossen werden. Sobald die Gräben verschlossen sind, steigt der Wasserpegel. Das Wichtigste ist, dass das Moor nass ist und der Torf vollständig von Wasser bedeckt wird. Nur so kann der Boden klimaschädliches CO2 speichern. Trockener Torf emittiert das Gas und treibt den Klimawandel weiter an. Um zu überprüfen, wo und wie der Wasserspiegel steigt, hat das Team überall im Moor winzige Messstationen verbaut.
Wir überprüfen den Wasserstand mit diesen elektronischen Geräten, und zwar einmal im Jahr.
Leonasia Rasius hat eine der Messstationen gefunden und kniet sich hin.
I can show you. This is a data logger, which we protect with a metal pipe also.
Der Datenspeicher ist sicherheitshalber in einem Metallrohr versteckt. Der Forscher holt ihn mithilfe eines Schraubendrehers heraus.
Here's a logger.
Der sogenannte Logger hat einen USB-Anschluss, mit dem die Daten auf ein Notebook übertragen werden.
Here's a logger, which collects the data.
Hier ist der Logger, der Daten sammelt. Wir haben ihn so eingestellt, dass er alle 3 Stunden den Wasserstand misst. Er könnte es aber auch sekündlich machen. Die Daten laden wir einmal im Jahr hoch.
Den neuesten Daten zufolge ist der Pegel seit Beginn der Rekultivierungsmaßnahmen um über 40 Zentimeter gestiegen. Parallel dazu verändert sich die Vegetation. Torfmoos und Wollgras breiten sich aus. Diese Veränderungen dokumentiert die Botanikerin Jurate Sensikaite.
Wir haben in jedem Restaurierungsbereich einige sogenannte Vegetationsüberwachungsflächen angelegt, die mit der Wasserpegelmessung zusammenhängen. Wir haben eine Fläche von 10 einzelnen Quadratmetern. In jedem Quadrat zählen und beschreiben wir regelmäßig die Pflanzen, die hier wachsen.
Der Wandel vollzieht sich langsam. Birken werden zuerst von kleinen Kiefern ersetzt. Langfristig breitet sich Sumpftorfmoos aus.
Maybe after 50 years. You'll be here covered by sphagnum.
Vermutlich dauert es 50 Jahre, bis das Torfmoos überall wächst. Warum ist das Moos wichtig?
Why is this species important? Because it forms the peat, the white peat, Riesbock peat.
Weil es den Torf bildet, genauer gesagt den Weißtorf, also den Torf, den ein Hochmoor ausmacht, schaltet sich Leonas ein. der mit der ersten von vielen heutigen Datenmessungen fertig ist und den Logger wieder verstaut hat.
Die durchschnittliche Torfschicht ist zwischen 6 und 9 Metern dick. Das ist ein 9000 Jahre altes Erbe seit der Eiszeit.
Da klingen 50 Jahre Mooswachstum gar nicht mehr so lange. Das Moos sei faszinierend, so Jurate. Sie hat ein Stück Sphagnum in der Hand und reicht es mir.
Hier ist eine nette Möglichkeit, diese Pflanze kennenzulernen. Sie kann 30 Mal mehr Wasser in ihrem Körper speichern, als sie im trockenen Zustand wiegt.
Und dann wird die Botanikerin fast lyrisch.
Torf kann Wasser speichern, also ist ein Hochmoor in Wirklichkeit ein Berg aus Wasser.
So in reality, Reisbock, it is mountain of water.
34 Torfmoosarten gibt es in Litauen, lerne ich. Plötzlich sehe auch ich, der Moorbotanik-unkundige Journalist, überall Torfmoos. Meine Dozentin freut sich.
Even me.
Sie zeigt auf eine weitere Art, die etwas anders aussieht.
Man sieht gut eine etwas andere Struktur und Farbe des Torfmooses. Das ist die Art Rubell.
Sphagnum rubellum.
Sphagnum rubellum.
My dearest botanic.
Yes, my dearest colleague.
Sie wirken wie ein altes, vertrautes Pärchen und Leonas freut sich, dass er als Ökologe mittlerweile auch recht sicher einige Arten bestimmen kann. Wir erreichen eine offene Fläche.
Just the two cranes or some more.
Plötzlich erheben sich zwei große Vögel und fliegen davon. Es sind Kraniche, die vermutlich hier die Nacht verbracht haben.
These are the common cranes. Yeah, we have only one species.
Hier ist die Artbestimmung einfacher. In Litauen gibt es nur eine Spezies dieser Vögel, graue Kraniche. Leonas zeigt auf ein paar gefällte Bäume.
Einige Bäume haben wir absichtlich stehen lassen, damit Vögel hier Schutz finden. Raubwürger zum Beispiel, die auch auf der roten Liste stehen, können in solchen Bäumen ihr Nest bauen.
Wir haben die Freifläche überquert und stapfen wieder durch knöchelhohes Wasser. Sobald das Moor wieder eine gewisse Menge Wasser speichert, profitiert das Land von der natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaveränderungen. Und das ist wichtig, denn Prognosen zufolge wird es in Litauen durch den Klimawandel zu Veränderungen kommen. Die meisten Niederschläge werden im Winter und Herbst fallen, im Sommer wird es trocken bleiben.
So peatlands can help a little bit hold water for dry time.
Deswegen können Moore dazu beitragen, Wasser für die Trockenheit zu speichern. Und in der kann es extrem trocken werden, Stichwort Sahara.
Wer hierher kommt, muss 10 Birken entwurzeln und wegwerfen. Als Beitrag zur Restaurierung dieses Gebietes. Also bitte, raus damit und wegwerfen. Es ist zwar schade um den Baum, aber es ist ein notwendiger Beitrag zur Restaurierung.
It will be contribution to restoration of the site.
Nachdem ich aktiv zur Renaturierung eines litauischen Moores beigetragen habe, hält mir Leonas eine Belohnung hin.
Natural preserved.
This is a shit of moose.
Es ist Elchkacke.
Red.
What is it? Cranberry.
Cranberry.
Es sind Cranberries. Die haben viel Vitamine, glaube ich.
Vitamin
C.
Preiselbeeren wachsen hier bodennah überall. Süß und säuerlich schmecken sie. Ich sammle direkt eine Handvoll. Doch dabei bin ich unachtsam und trete ins Leere bzw. ins Wasser. Der linke Gummistiefel läuft voll. Nach ein paar Minuten geht es mit ausgefrungener, aber nasser Socke weiter. Eine Stunde später, nach dem Auslesen weiterer Datenlogger, gehen wir zum Auto zurück. Dort leiht mir Moorprofi Jurate ein extra Paar Socken. Zum Mittagessen fahren wir in die Stadt Rokiskis nahe der lettischen Grenze. Es gibt Salti Barščai, eine kalte, pinke Suppe aus Kefir und roter Beete, die traditionell mit gekochten Eiern und Kartoffeln gereicht wird. Kurze Zeit später müssen wir weiter. Das nächste Moor mit Datenloggern Richtung Süden wartet. Nach anderthalb Stunden schlüpfen wieder alle in ihre Gummistiefel.
Wir sind in Pushkia. Das ist auch ein verlassenes Torfland. Der Unterschied zum Sahara-Moor liegt darin, dass dies schon ein Reservat war, bevor wir mit Renaturierungsmaßnahmen begonnen haben.
Pushkia war eines der größten natürlichen Hochmoore Litauens. Hier gab es zwar keine Holzindustrie, aber in den 1970er Jahren begann der industrielle Torfabbau, der 30 Jahre dauerte. Das dichte Netz von Entwässerungsgräben mit einer Länge von 35 Kilometern trocknete das Gebiet aus. Die typische Moorvegetation war kaum noch vorhanden. Vor gut 20 Jahren gab es die ersten Renaturierungsversuche. Doch erst mit dem Life-Project Peat Restore erfolgten ab 2019 nachhaltige Naturmanagementmaßnahmen.
Neben den für das Hochmoor typischen Arten gibt es auch den vorhin schon genannten Raubwürger. Einmal im Winter habe ich hier 12 Birkhuhnmännchen gesehen.
Ein Storch fliegt an uns vorbei. Meine Frage, ob es in Litauen auch die Geschichte gibt, dass diese Vögel die Babys bringen, bejaht Leonas und schiebt hinterher, dass er Störche nicht mehr ganz so gut findet, seitdem sie ihn zu Hause schon zweimal besucht haben.
Wespenbussarde gibt es auch hier. Die fressen Wespen und ihre Larven, die sind geschützt. Und einen Adler habe ich auch mal gesehen.
Wir kommen gut voran. Zuverlässig findet der Ökologe die Datenlogger im Boden, schließt sie an seinen Rechner an und überspielt die Daten. An einer Stelle sind mehrere Entwässerungsgräben zu sehen.
Das sind die Gräben, die wir nicht zuschütten dürfen. Eigentlich ist das ein ehemaliger Fluss, der begradigt wurde. Hier dürfen wir nichts blockieren. Wir brauchen eine Sondergenehmigung, was unsere Arbeit sehr erschwert.
Pushkia ist Teil eines Regionalparks. Da er kein Nationalpark ist, gibt es nicht so strenge Maßnahmen für die Wiedervernässung. Trotzdem ist es vielerorts morastig und nass. Wir müssen an einer schwierigen Stelle vorbeigehen. Rechts ein Bachlauf, links Morast. Ich bin der Letzte in der Reihe, was ein Fehler ist. Ich höre noch Jurate sagen, jetzt müssen wir fliegen und schnell, schnell.
Now we should fly.
Aber zu spät. Mein linkes Bein steckt bis zum Knie fest. Ich könnte aus dem Gummistiefel schlüpfen, aber dann wäre der Stiefel verloren und auftreten kann ich auch nicht, sondern würde erneut versinken. Meine Begleiter amüsieren sich prächtig und machen erst einmal in Ruhe ein paar Fotos, bevor sie dem hilflosen Journalisten, der mittlerweile auch mit dem zweiten Fuß feststeckt, helfen. Mit ein paar Ästen, die die Fläche für Hände und Füße vergrößern, gelingt es nach mehreren Versuchen, mich rauszuziehen. Jurate erwähnt, dass sie ein weiteres Paar trockene Socken hätte, aber ich lehne dankend ab. Ich fühle mich wie ein kleines Kind, das bei Regen im Matsch gespielt und vergessen hatte, sich akkurate Kleidung anzuziehen. Ein paar Minuten später suchen wir wieder nach Datenloggern.
Wir haben das Überwachungssystem schon vor den Naturschutzmaßnahmen installiert.
What kind of changes do you see? Welche Veränderungen gibt es seither?
There is a water level.
Den Anstieg des Wasserspiegels um etwa 25 bis 30 Zentimeter. Das heißt, der durchschnittliche Wasserspiegel ist nicht nur um 25 Zentimeter gestiegen, sondern jetzt liegt der Wasserspiegel während der meisten Zeit des Jahres nahe der Torfoberfläche oder darüber.
Das sei ein großer Erfolg. Damit reduzieren sie den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich. Inzwischen hat sich unsere Gruppe vergrößert.
I'm ecologist of Grajute Regional Park. My name is Austea.
Austea Jasinskyte ist mit dabei. Sie arbeitet als Ökologin für den Regionalpark hier. Zu ihren Aufgaben zählt das Beobachten und Zählen von Tieren. Sie zeigt auf einen Vogel. Ein Sandregenpfeifer. An manchen Stellen hat sie Kamerafallen aufgestellt, um zu dokumentieren, wer hier alles vorbeikommt. Während Leonas den nächsten Datenlogger sucht, folge ich Austea über Bohlen, die behelfsmäßig ausgelegt wurden. Anders kann man hier nicht laufen. Welche Tiere kann man hier sehen, will ich wissen.
Elche manchmal, aber dieser Ort ist nicht sehr gut. Nicht viele Tiere kommen hier vorbei, weil es nass und sumpfig ist. Du hast ja eben selbst gemerkt, wie leicht man im Sumpf stecken bleiben kann.
Ich quittiere auch diese, aufgrund meiner leicht verdreckten Erscheinung, durchaus angebrachte Äußerung mit einem Lächeln.
Das hier ist ein sehr großer Park im Nordosten Litauens. 30.000 Hektar und das hier ist nur ein kleiner Sumpf. Es gibt viele Wälder und Seen. Wir müssen die Arten schützen, weil sie nicht nur für uns, sondern für ganz Europa wertvoll sind.
Jurate winkt, dass wir zu ihr kommen sollen. Sie zeigt auf ein gelblich-grünes Gewächs.
Das ist Hupertia selago, Tannenbärlapp. Diese Pflanze stand bis 2020 in Litauen auf der roten Liste. Mittlerweile haben wir alle nach internationalen Standards dokumentiert. Und es sieht so aus, als ob der Pflanze dieser Lebensraum hier gefällt, obwohl es kein normales, wirklich gutes Hochmoor ist, sondern beschädigtes, zerstörtes Torfland.
Solche kleinen Erfolgsgeschichten gibt es immer mehr. Wir gehen zum Auto zurück. Uns erwartet eine dreistündige Rückfahrt in die Hauptstadt Vilnius. Vor der Abfahrt hat Leonas Jarasius noch einen Reisetipp, vor allem für Touristen aus Deutschland, die gerne an die Küste fahren. Dort, kurz vor der kurischen Nährung, liegt Aukštumala, ein weiteres Moor, das sie renaturieren. Dort gibt es einen Lehrpfad, gut 1,5 Kilometer lang. Auf den Tafeln sind heimische Arten aufgeführt. Insekten, Vögel, fleischfressende Pflanzen, Amphibien und Reptilien. Am Ende des Pfads, der eine Sackgasse ist, wartet ein wirkliches Highlight.
The end stop was dystrophic lake.
Die Endstation ist ein dystrophischer See, einer der Lebensräume von europäischer Bedeutung. Dieses Moor ist in ganz Litauen bekannt, weil es 300 solcher Seen gibt, was es zur Nummer 1 in Litauen macht. Für uns war es sehr wichtig, dass die Besucher einen dieser dystrophischen Seen sehen oder erleben können.
Mit Leonas Jarasius hat mein Kollege Michael Stang gesprochen. Er war in den Mooren Litauens unterwegs. Und wie wichtig die Moore fürs Klima sind, zeigt übrigens auch ein Ereignis des heutigen Tages. Heute hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Deutschen Umweltpreis an die Moorforscherin Franziska Tanneberger übergeben.